Heute ist tatsächlich ein Fest, gerade für Taufkandidaten, aber auch, ich denke, für alle Gäste, für alle Beteiligten. Mich interessiert immer wieder, wie geht Gott einem Menschen nach? Also, wenn jemand sich taufen lässt, muss ihn etwas bewegen. Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt eine religiöse Handlung abhalten in wenigen Minuten, sondern es ist etwas Persönliches. Was hat diese Menschen bewegt, diese Entscheidung zu treffen? Wie haben sie diesen Gott, der einerseits so ganz weit ist und den wir nicht sehen können, auf der anderen Seite ist er so nah, dass er dir und jedem Einzelnen begegnet. Wie können wir diesen Gott finden? Ich finde das so faszinierend, dass wir von diesem Gott sprechen, der doch so nah ist und den dich heute ganz persönlich kennt, aber nicht nur mit Namen und mit Beruf, sondern dein Herzenszustand. Die Bibel ist faszinierend, weil sie immer wieder Geschichten erzählt, die noch heute ganz aktuell und packend sind. Und weil wir über Taufe jetzt uns unterhalten werden, habe ich eine Geschichte aus der Bibel herausgeholt. Da geht es auch um die Taufe. Wie hat eine Person, die Gott gefunden hat, diesen Gott gefunden? Und ich lade euch ein, in diese Geschichte mit einzutauchen und durch diese Geschichte mitzugehen. Und ich bin fasziniert, weil Gott ist immer noch derselbe. Damals und heute kannst du diesem Gott begegnen. Diese Geschichte steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab Vers 26. Wir werden diese Geschichte lesen und darüber nachdenken. Ihr werdet gleich eine Präsentation mitverfolgen können. Da steht Folgendes: Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus. Philippus war ein Diakon, ein Evangelist, und sprach: Steh auf und wandere nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg, und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der König der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Ich habe meine Predigt überschrieben: Wer sucht, der findet. Und das Erste, was wir aus dieser Geschichte, also wir werden ja nach und nach lesen, das Erste, was mich so fasziniert, ist die Sehnsucht nach Gott. Nun, wer war dieser Mann? Wir haben ja spärliche Informationen und dennoch einiges, was er beruflich getan hat. Er war ein Schatzmeister, also Finanzminister, ein Gewaltiger der Kandake, der König der Äthiopier. Äthiopien umfasste den Südteil Ägyptens und den Sudan. Also als Finanzminister war er gar nicht so arm. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn er die ganzen Schätze von der Königin verwaltet, also fiel ihm etwas auch ab. Nun, so ein Mensch lebt natürlich überdurchschnittlich. Das heißt, er kann Dinge leisten, die anderen sich nicht leisten können. Und dann aber merkt er: Ich habe zwar alles, an Geld fehlt mir nicht, Position, also gar nicht so schlecht, Finanzminister im ganzen Land zu sein, aber da ist eine Sehnsucht. Da ist etwas, er hört von Gott in Israel, den er gar nicht kannte. So, einerseits hat man alles, aber diese innere Leere, die ist immer noch da. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Während Gott den Menschen schuf, hat er natürlich den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Damit der Mensch Gott anbetet, und gerade in dieser Gemeinschaft hat der Mensch die Fülle, so innere Ruhe, Geborgenheit. Nun, seit dem Sündenfall ist es so, als wenn man die Adern getrennt hat. Die Verbindung zu Gott ist getrennt. Und seit dieser Zeit ist der Mensch unterwegs, diesen geistlichen Durst, das, was wir in der Seele so haben, diese Sehnsucht, mit materiellen Dingen zu füllen. Geld, Karriere, Leistung, also wir definieren uns in Deutschland, was hast du alles erreicht beruflich, welches Auto fährst du, Urlaub schon gebucht, einige buchen zweimal im Jahr oder dreimal, ist ja kein Problem. Aber die Frage ist, stillst du deine Sehnsucht tief im Herzen? Und ich habe ja mehrere Gespräche geführt mit Menschen und einer sagte, Andreas, ich studiere Architektur, ich mache alles richtig. Ich habe Familie, Kinder. Inzwischen lebt man fast in der Scheidung, aber innen drin, da ist leer. Irgendwie habe ich keinen Sinn in meinem Leben. Was fehlt einem Finanzminister, dass er diese Sehnsucht hat? Seht ihr, man kann nicht mit materiellen Dingen geistlich satt werden. Diese Ruhe, diese Geborgenheit. Und deswegen macht sich der Finanzminister nach Jerusalem auf den Weg, um diese Begegnung mit diesem Gott zu haben. Das ist das, was unsere Taufkandidaten gemacht haben. Sehnsucht nach Gott. Ich möchte diesen Gott persönlich kennenlernen. Denn wenn du grundsätzlich glaubst, dass es einen Gott gibt, irgendwo ganz weit hinter den Sternen, welchen Nutzen hast du davon? Das ist zu wenig. Wir müssen eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Erst dann, eine Verbindung, erst dann kommen wir zur Ruhe. Zweitens, was wir aus dieser Geschichte lernen, die praktische Suche nach Gott, ab Vers 27. Und er stand auf und machte sich auf den Weg und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, der König der Äthiopier, welcher über den ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Das, was mich fasziniert, ist die Sehnsucht nach Gott. Das ist zwar der erste Schritt, aber dann diese praktische Suche nach Gott. Was zeichnet diesen Finanzminister aus? Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Wer ahnt, wie weit der Weg von diesem Mann war? Wer schätzt, welchen Weg hat er zurückgelegt? Ungefähr. Tausend Kilometer, gar nicht so schlecht. 2000 Kilometer. Ja, dieser war gekommen, in Jerusalem anzubeten, Äthiopien, Königreich am Oberlauf des Nils zwischen Asuan und Khartum. Jerusalem lag um die 2000 Kilometer. Also Flugzeuge gab es damals nicht, schnelle Autos auch nicht. Wahrscheinlich ist er entweder mit einem Pferd, damals sehr wohlhabend, oder mit einer Karawane, also mit Kamelen angereist. Nun, man reist ja ein paar Wochen. Das heißt, er machte sich auf den Weg, so diese Sehnsucht, nicht nur so, ich würde gerne diesen Gott kennenlernen, aber ja, wenn er mir begegnen würde, dann wäre es okay. Er macht sich auf den Weg. So wie einige Fußballfans. Ja, das reicht nicht, so vor dem Fernseher zu sitzen. Die einige machen sich auf den Weg deutschlandweit, aber das ist noch gar nichts. Bei der Weltmeisterschaft, da fliegen einige in andere Länder, bezahlen Haufen Geld. Weshalb? Ich will dabei sein. Diese Suche. Und genau das und genau diese Schritte hat er unternommen. Also nicht nur, es wäre schön so zu sehen, sondern er macht sich auf den Weg. Ein paar Wochen unterwegs zu sein und dann kommt er nach Jerusalem. Nun, in Jerusalem, damals gab es einen Tempel. Und er kauft eine Schriftrolle, Jesaja-Schriftrolle. Nun, damals gab es keine Bücher. Also es gab ja keine Bibel, ja, mit 66 Büchern. Es gab einzelne Schriftrollen. Die waren alle mit der Hand per Handfeder geschrieben. So eine Schriftrolle war circa 7 Meter lang. Also richtig lang. Und man hat ja dafür ein Vermögen bezahlt. So, jetzt fährt er, also kauft diese Schriftrolle, fährt, versucht zu lesen, aber versteht erstmal Bahnhof. Ja, also er bemüht sich. Ja. Wer hat schon mal das erste Mal Bibel gelesen, sagt, irgendwie verstehe ich nicht. Ja, oder gibt es Leute, die sagen, ja klar, alles verstanden. Ja, er liest und wir müssen nicht vergessen, er war intelligent. Finanzminister, also man stellt keine dummen Leute ein. Und er liest und versteht gar nichts. Aber interessant ist, dass Gott seine Sehnsucht gesehen hat und seine praktischen Schritte, die er gemacht hat. Übrigens, das ist ja wie bei den Taufkandidaten. Wir haben hier in der Gemeinde Glaubensgrundkurs. Ja? Habt ihr Glaubensgrundkurs besucht? Was macht man da? Man liest die Bibel, man versucht das zu verstehen, zu erfassen, wer ist Gott, welche Beziehung, welchen Plan hat er mit mir, wer ist Jesus. Das heißt, es wird einem beigebracht. Und es ist natürlich. Und Gott sieht diese Sehnsucht bei uns und er kommt uns entgegen. Und interessant ist, dass weil Gott diese Sehnsucht sah bei diesem Menschen, lesen wir, das ist der dritte Punkt, Gott sendet seinen Diener. Warum sendet Gott nicht zu jedem einen Philippus? Es wäre doch toll, du liegst irgendwo auf dem Strand, erholst dich oder schaust einen Krimi und jemand klopft dir an der Tür. Hier, ich bin Philippus, möchte dir gerne hier von Jesus erzählen. Und sagst, will ich gar nicht. Versteht ihr? Gott ist nicht zufällig. Er sieht die Sehnsucht bei diesem Mann, der sich 2000 Kilometer sich auf den Weg gemacht hat, Geld bezahlt hat, jetzt liest, er versteht aber nicht. Und dann sagt Gott, dieser Mann, der sucht mich tatsächlich. Ich schicke zu ihm einen Diener. Und dann lesen wir weiter, Vers 30. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Ist eine sehr simple Frage, ja? Doch diese Frage muss ehrlich beantwortet werden. Verstehst du, was du liest? Denn je höher ein Mensch in der Gesellschaft ein Amt bekleidet, desto schwerer ist es ihm zuzugeben, dass er etwas nicht weiß. Kennt ihr das? Also gerade in Deutschland studierte Leute, die haben ja vielleicht in der Politik Arzt, Lehrer, also Lehrer ganz besonders. Ich liebe Lehrer, aber die haben so, so eine Meinung, ich habe zwar Geschichte studiert oder Mathe, aber so allgemein, ich kenne mich aus. Und dann zu sagen, verstehst du, was du liest, wenn jemand sagt, nee, das ist so, wie, bin ich dumm? Also die meisten würden gar nicht ehrlich zugeben. Ich weiß, dass es gute Lehrer gibt, auch unter uns, die würden sagen, ja, ja, klar, also ich verstehe auch nicht. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich habe ja so viele Menschen getroffen auf der Straße. Ganz tolle Menschen mit viel höherer Bildung als ich. Aber wenn man über den Glauben unterhält, ist das schwierig, dass sie zugeben, du weißt du was, klär mich auf, du bist ein Pastor. Ich kenne mich da nicht aus. Die tun immer so, ja klar, habe ich schon gelesen. Dabei haben die die Bibel gar nicht gelesen. Und dieser Finanzminister, der ist ehrlich. Nochmal, er ist nicht dumm. Er ist gebildet. Das ist die zweite Person im Staat. Und er sagt, du, Philippus. Übrigens, er kennt den Philippus nicht. Er hat ja nicht gesagt, Moment, was hast du denn studiert? Ja, erklär mir. Hast du irgendeine Ausbildung und Bildung und dann reden wir. Er sagt, nee, sieht das erste Mal. Und diese Ehrlichkeit, ist das nicht faszinierend? Er sagt, nee, ich weiß es nicht. Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn ich mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen, um sich zu ihm zu setzen. Faszinierend. Wenn du Gott kennenlernen willst, die erste Voraussetzung, du musst ehrlich sein. Du brauchst nicht Gott etwas vormachen. Und das ist normal. Wie bekommen wir Informationen? Woher wissen die Kinder, wie man ist, wie man sich benimmt? Von wem haben sie die Information? Von den? Ja, du lachst so. Wer bringt dir bei? Mama, Papa oder nimmst du so das Buch und sagst, ja, ich lese erstmal. Wir kennen das. Eltern bringen ganz normal den Kindern die Information, dann gehen die Kinder in die Schule. Und es ist normal, dass jemand uns etwas erklärt. Ist ja keine Schande. Und so ist es genauso hier. Wir können aufwachsen, erwachsen sein, du kannst deinem Beruf nachgehen, ein ganz gebildeter Mensch sein. Aber in der Bibel, wenn du die nicht gelesen hast, kann sein, dass du dich da nicht auskennst. Deswegen brauchst du jemanden, der dir das erklärt. Ganz einfach. Und deswegen haben diese Menschen Glaubensgrundkurs besucht, haben sich interessiert. Predigten angehört, nochmal gelesen, Fragen gestellt, ganz toll. Es gibt keine dumme Fragen, wenn jemand sagt, du, ich zweifle, aber wie ist denn das und das und wer ist Jesus? Was ist das? Es gibt keine dumme Fragen. Wenn du eine Sehnsucht hast und eine ehrliche Suche, dann frag danach. Und das ist das, was diesen Mann ja kennzeichnet. Vers 32, die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selber oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Der Kämmerer hat ausgerechnet aus der ganzen Schriftrolle, also 7 Meter lang, nimmt er ausgerechnet diese Stelle, die über einen Messias spricht. Welch ein Zufall. Ist interessant. Wenn jemand Gott sucht, Gott hilft ihm, sogar die richtige Bibelstelle aufzuschlagen. Es gibt ja Jesaja-Rolle, es gibt ja viel Prophetie über das Volk Israel. Aber hier geht es explizit, hier geht es um Messias. Und zufälligerweise liest er diese Stelle. Und zufälligerweise kommt Philippus und sagt, interessant. Und wir wissen, diese Zufälle sind nicht einfach so, sondern Gott lenkt das. Übrigens, dass du heute im Gottesdienst bist, ist auch kein Zufall. Du sagst, ja, ich bin ja freiwillig gekommen. Ganz klar, Gott zwingt dich nicht. Und dennoch hat er dir das Verlangen geschenkt. Geh, such nach, schau mal, was deine Bekannte machen, Verwandte, die sich taufen lassen. Denk drüber nach. Gott ist da, er ist persönlich. Dieser Abschnitt beschreibt einen Menschen, der demütig und stumm war vor seinen Feinden, dem Erniedrigung widerfuhr. Dieser Mensch hatte keine Möglichkeit auf einen gerechten Prozess. Während er erniedrigt wurde, kümmerte sich Pilatus gar nicht. Während Jesus erniedrigt wurde von anderen Menschen, Pilatus stand da und hat so, er hat ja zugeschaut. sich weggedrückt. Das ist die Stelle, die beschreibt über Messias, der leidet, der wie ein Lamm geschlachtet wird. Im Alten Testament wurden Tiere geschlachtet und das Blut floss für die Sünden der Menschen. Hier ist das Bild. Im Alten Testament beschreibt Jesaja über einen Messias, der kommen soll. 700 Jahre davor. Und er erklärt ihm, das ist dieser Mensch in Jerusalem. Der ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Der Finanzminister, der wusste ja nicht, woher soll er wissen, von wem ist das die Rede? Ist das von Jesaja, von den Propheten? Von welchem Menschen ist das die Rede? Und Philippus klärt ihn auf. Es ist Jesus. Ganz interessant. Übrigens, wir haben ja die meisten Menschen in Deutschland, also mit Autos ausgestattet. Heute hat man schon das Navigationssystem im Auto, sehr bequem. Also wenn man nach dem Weg fragt, früher, also vor 30, 40 Jahren, man hatte ja die Karte nicht dabei, man hat ja öfters Leute gesehen, so Fenster, noch nicht mal Elektro, sondern Fenster gekurbelt runter, nach dem Weg gefragt, wie ist das hier in Köln, die und die und die Straße, wie komme ich nach Chorweiler oder in die Innenstadt? Und dann hat man das erklärt. Ja? Ältere Generation, wer kennt das? Heute sind wir aufgeklärt. Navi, zack, klack, klack, wissen wir. Nach Spanien kein Problem, keine Karten. Aber geh mal jetzt in Köln und frag mal, du, jeden Bürger, wie komme ich in den Himmel? Was ist der Weg? Du wirst erstaunt sein, dass die meisten sagen, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Mal in die Kirche gehen. Ein paar Rituale, vielleicht etwas spenden. Die meisten Menschen wissen das gar nicht. Wir sagen, das ist doch so simpel. Weißt du, dass du auch sterben wirst? Und ich als Pastor beerdige viele Menschen, also viele relativ, das ist mein Beruf. Wenn jemand stirbt und nicht nur Gläubige, sondern Menschen kommen und sagen, kannst du beerdigen? Da steht man da und das ist so unangenehm. Ja, wohin ist der Mensch gegangen jetzt? Wo ist er jetzt? Bei Gott oder in der Hölle? Das weiß man nicht. Und diese Frage muss man klären, solange man lebt. Und dieser Finanzminister, der wollte diese Frage klären. Eine ganz simple Frage. Ja, und heute haben wir so in Deutschland, sowieso Europa, viele Religionen, kein Problem. Jeder kann sich so aus der Religion so ein bisschen zusammenmischen, zusammensetzen. Und dann, jeder wird selig, wie er will. Aber das sagt die Bibel nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sind Sünder. Schaut mal, was die Bibel sagt über die Sünde. Sünde ist mehr als nur eine schlechte Tat. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Sünde heißt, Gott, ich will mein Leben selber bestimmen. Ich weiß, wie ich mein Leben bestimme. Du sollst mir bitte nichts dazwischen reden. Sünde ist, Gebote Gottes zu übertreten, Lüge, Streit, Neid, Diebstahl, Ehebruch, Stolz, Hader, List, Niedertracht, Habgier, Verleumdung, Treulosigkeit, Lieblosigkeit, den Eltern ungehorsam. Das ist der Zustand. Von wem ist das der Zustand? Hast du irgendeine Eigenschaft bei dir auch entdeckt? Leider muss ich bekennen, ich finde einige dieser Eigenschaften in meinem Herzen. Wohin damit? Wie kann ich sie ausradieren? Das mit dem Computer, ja, wir haben ja ganz tolle Erfindung, ja, wir können ja schreiben und dann hat es etwas nicht geklappt. Welche Taste gibt es da, um etwas zu löschen? Kinder, wer kann mir helfen? Delete, zack, klack, alles weg. neu. Alle Fehler weg. Super. Da ist als wenn es alles sauber ist. Ja? Aber so ist das nicht mit unseren Taten. Wenn du gestritten hast, wenn du gelogen hast, neidisch warst, da kannst du ja nicht sagen, Delete, also Herz, wo ist diese Taste? Du kannst dich zwar unter die Dusche gehen und waschen, aber das Herz ist immer noch dreckig. Seht ihr, und die gute Nachricht ist, Jesus kam, um unsere Sünden zu nehmen. Der zentrale Vers spricht, Johannes 3, 16, 17, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Faszinierend. Ihr Lieben, das ist unser Gott. Ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast. Streng, richtet. Schaut mal, was diese zwei Verse sagen. Er liebt dich. Er kam und betrat diese Welt nicht zu richten. Obwohl er das Recht hätte. Er kam, um zu retten. Das ist die beste Botschaft. Jedes Mal bin ich fasziniert. Jedes Mal bin ich fasziniert. Gott vergibt Sünden. Wenn du an ihn glaubst, wenn du deine Sünden bekennst, steht ja nicht geschrieben und du musst ja so ein paar tausend Euro erstmal blechen und dann eventuell, vielleicht, wird er die Sünden vergeben, sondern wer an ihn glaubt. Faszinierende Botschaft. Und das sitzen diese Menschen, Taufkandidaten, sie haben diesen Glauben angenommen. Sie haben an Jesus geglaubt. Und weiße Wäsche, also bezeugt, das ist nur Symbol. Ja? Gott hat unsere Sünden reingewaschen. Der einzige Weg, wie wir in den Himmel kommen, Vergebung der Sünden zu bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Gesucht und gefunden, die Geschichte endet folgendes. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Seht ihr, Jesus Christus steht in der Mitte. Nur er kann Menschen retten. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Philippus, der Kämmerer, der Finanzminister, machte so einen Weg und als er aus Jerusalem ging, dachte er, ja, ich habe zwar die Schriftrolle, aber ich weiß immer noch nicht, ich verstehe immer noch nicht. Und seht ihr, gesucht und am Ende gefunden. Genau das hat er gesucht. Diesen Frieden mit diesem Gott Israels, den er gar nicht kannte. Faszinierend. Diese Menschen sitzen hier, 11 Personen. Und jeder, am Mittwoch haben sie Zeugnisabend gehabt. Und jeder hat erzählt, wie Gott einen jeden von ihnen gefunden hat. Und die Geschichten sind interessant und verschieden, denn Gott rettet nicht nach einer Schablone, sondern immer jeden individuell. Und dann Taufe. Was ist eigentlich Taufe? Wir lesen das in Markus Kapitel 16, 15 bis 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nun, Taufe ist ja nicht etwas Überflüssiges oder so wie, wenn man Wagen bestellt, ja, also ein Auto. Man könnte ja zum Beispiel elektrische Fensterheber also bestellen oder Klimaanlage. Man könnte ja auch nicht bestellen, der Wagen wird ja sowieso fahren. Wenn wir über die Errettung sprechen, so Taufe ist ja kein Luxus, sondern das ist eine Notwendigkeit, um gerettet zu werden. Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Also das, was diese Menschen heute machen, ist ja nicht nur so nach dem Motto, ah, schaden kann es nicht. Also ist ja gar nicht so schlecht, wenn man getauft ist. Sondern das ist der Weg, wie man heute gerettet wird. Ist ja ganz entscheidend. Außerdem, Taufe ist ein Symbol, ein Versprechen, in einem neuen Leben zu wandeln. Noch zwei paar Sätze und dann werde ich abschließen. In der Bibel lesen wir, wir sind, also Römer 6, 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Glaube an Jesus ist niemals unverbindlich. Also Glaube an Jesus, auch die Taufkandidaten, die werden heute ein Versprechen geben, dass sie mit Jesus wandeln wollen. Genauso wie du nicht in die Ehe eingehen kannst und sagen kannst, ja, ich will unverbindlich heiraten. Ja? Oder ich will unverbindlich eine neue Arbeitsstelle anfangen. Geh mal zu deinem Chef und sag mal, kann ich unverbindlich arbeiten? Was wird er sagen? Ich werde dich unverbindlich bezahlen. Wir sagen, das geht doch gar nicht. Seht ihr, Glaube ist ja nicht so, ach, heute komme ich, heute habe ich Lust, sondern diese Menschen verpflichten sie. Ich möchte die Sünde meiden. Ich möchte bekennen, dass ich zu Jesus stehe. Also verbindlich. Das ist wichtig. Denn alles, was unverbindlich ist, ist es wenig wert. Denn heute kannst du bekennen, morgen kannst du weggehen. Deswegen ist das, was sie heute tun, verbindlich. Und das ist ein Bekenntnis. Das heißt, heute mit dieser Taufe bekennen sie, dass sie zu Jesus gehören. Meine Frage ist anschließend an dich. Ich weiß, dass viele, gerade in Deutschland, so wir sind, wir als Deutsche, machen uns sogar im Winter, wo wir im Sommer Urlaub verbringen werden. Ja, die 2-3 Wochen im Winter. Das heißt, man ist sehr vorsorglich. Aber die traurige Tatsache ist, die meisten Menschen machen sich keine Gedanken, wo sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Nicht 2-3 Wochen. Und meine persönliche Frage an dich und an mich lautet, weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Diese 11 Personen bezeugen heute, dass sie zu Jesus gehören. Nein, sie sind immer noch auf dem Boden hier. Aber sie sind erlöst durch das Blut Jesu Christi. So wie dieser Finanzminister, der aus Jerusalem kam und wieder nach Äthiopien ging, als ein geretteter Mensch. Was hindert dich, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und zu wissen, mein Name steht im Lebensbuch? Das wünsche ich dir, dass du diese Entscheidung nicht aufschiebst, irgendwann, wenn ich alt werde, irgendwann, wenn ich Zeit habe, sondern heute und jetzt. Nach dem Gottesdienst gibt es diese Möglichkeit, bleib zurück, man kann mit dir beten, du kannst während dem Gottesdienst sagen, Herr, ich möchte eine feste Sache machen. Diese Menschen sind ein Beispiel für uns. Amen. Gott segne euch.